Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Die Kulturkalender sind wieder voll. Die Theater eröffnen die neue Saison. So auch in Dresden, wo der Regisseur Christian Friedl Shakespeares Sonette auf die Bühne bringt. Auch, wie er sagte, im Zeichen der Liebe.
Mich hat so angesprochen, die Sonette sind in einer Zeit entstanden, da gab es eine Pest in London und man war in so einer Isolation und hatte sich gesehnt nach Kommunikation, nach einem Gegenüber. Und ich habe diese große Sehnsucht gerade auch in der Gesellschaft, dass wir als Zivilgesellschaft zusammenrücken. Und deswegen hatte ich einen großen Wunsch, einen Abend zu erzählen mit sehr, sehr vielen Menschen, die gemeinsam durch die Sprache der Kunst an etwas arbeiten, durch Höhen und Tiefen gehen und letztendlich doch wieder gemeinsam zusammenkommen.
Ja, zusammenkommen hieß es dann heute auch. Heute am Vortag der Landtagswahlen in Magdeburg zwischen 10 und 15.000 Menschen haben sich versammelt zum friedlichen Miteinander. Die Publizistin Caroline Emke beschwor das Grundgesetz. Viele andere standen auf der Bühne. Und erstmals nach ihrem Tod vor 37 Jahren widmet ein Museum der DDR-Künstlerin Annemiel Bauer eine Retrospektive, das Minsk in Potsdam. Mehr auch dazu in dieser Fazitausgabe. Vor allem den deutschen Fernsehzuschauern war Michael Mendl vertraut. Er spielte Willy Brandt im Film Im Schatten der Macht. Er spielte Papst Johannes Paul II. Im Dokudrama Karol Wojtyla. Er spielte in Kinofilmen wie Der Untergang oder in der Netflix-Serie Dark. Vor seiner Film- und Fernsehkarriere aber war er jahrzehntelang Theaterschauspieler. Jetzt ist Michael Mendl im Alter von 82 Jahren gestorben. Ein Charakterdarsteller, aber auch ein engagierter Bürger, der, und das fügt sich in dieses Wochenende der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, 2019 in Zeitz mal die sogenannten Mendl-Festspiele mit organisierte, mit Lesungen, Konzerten und theatralen Aufführungen. Dass sie nach ihm benannt wurden, fand er damals unnötig, aber er wollte eben ganz bewusst den Acker in einer benachteiligten Region bepflügen, wie er uns im Interview sagte.
Es gibt zwei Regionen in Deutschland, die besonders abgehängt, ich mag das Wort nicht gerne, aber es wird halt öffentlich so benutzt, in Deutschland sind, dann das ist Zeitz und Pirmasens. Und haben gesagt, verdammt nochmal, und wenn das da ist mit dem Kohleausstieg und die Leute dermaßen melancholisch und am Boden sind, da muss man was tun. Da geht man einfach hin und da versuchen wir mal irgendwie eine kulturelle Struktur mit reinzubringen, vielleicht auf eine Art und Weise, wie man das normalerweise nicht gewohnt ist. Man kann die Leute für ein paar Stunden aus einer gewissen Grauzone vielleicht rausholen, woanders hin verpflanzen, andere Gedanken haben, die dann wieder weiterführen, vielleicht zu weiteren Gesprächen. Oder wenn man jeden Tag nur jammert, dann bleibt man im Jammertal. Und wenn man aber irgendetwas hat, wo man sagt, du, das lohnt sich da nochmal drüber nachzudenken, wie denkst denn du da? Und sagen, und was ist das denn? Und das, meine ich, ist schon ein Lösemittel, ja? Dass es nicht so klebrig ist. Ja?
Der Schauspieler Michael Mendl über ein kleines Festival in Zeitz, das er dort vor 7 Jahren organisiert hat. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Und morgen wird auch in Zeitz gewählt, in ganz Sachsen-Anhalt. Eine Wahl ist das, die einem den Atem anhalten lässt oder eben nochmal auf die Straße treibt, wie viele Magdeburger heute. Dort fand mit Blick auf die morgige Wahl ein großes Demokratiefest statt. Laut Veranstalter waren 15.000 Bürgerinnen und Bürger auf dem Domplatz. Organisiert wurde der Tag vom Bündnis Sachsen-Anhalt weltoffen. Auf der Bühne standen Bands und Sänger, aber auch Luisa Neubauer und Caroline Emke. Und für Fazit hat das Nadine Lindner beobachtet. Nadine, das Fest fing heute Mittag schon an und ging dann bis in den frühen Abend hinein. Es war ein Demokratie-, aber auch ein Kulturfestival mit mehreren Konzerten. Wie hast du die Stimmung empfunden?
Also ich habe die Stimmung eigentlich als sehr gelöst und in Teilen fast ausgelassen empfunden. Und das ist ein Gemütszustand, den man in Sachsen-Anhalt jetzt so in den letzten Tagen, würde ich sagen, eher weniger gesehen hat. Vom Organisatorischen her war es zweigeteilt. Es ging schon los am frühen Nachmittag mit einer politischen Demonstration am Hauptbahnhof. Und das ist dann später gemündet auf dem Domplatz etwa ab 15 Uhr in dieses Demokratiefestival, Vorträge und auch viel Musik. Und wenn man sich jetzt jetzt den kulturellen Anteil an diesem Demokratiefestival anschaut, da fand ich das wirklich spannend, was da durch das Booking, auch durch die Kuratierung zusammengekommen ist. Es waren viele deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler. Es waren viele wirklich junge Künstler, wie zum Beispiel Magda, 2002 in Linz geboren, ist jetzt Mitte 20, die so fast chansonartiges Songwriting betreibt und auf die Bühne gebracht hat. Dann auch der Künstler Berg, der war da, 22 Jahre, Sänger aus Hamburg. Und das fand ich interessant, weil da gerade so die Jüngeren im Publikum sehr ausgeflippt sind, als sie ihn gesehen haben, mitgesungen haben. Ich hatte das Gefühl, es hat sozusagen den Ton getroffen. Ähnlich dann wiederum auch bei Kerstin Ott, das war dann schon das Kontrastprogramm. Das war so ein bisschen Schlager gegen rechts, aber die Leute haben es wirklich auch gefeiert, sind mitgegangen. Und interessant fand ich auch Paula Della Corte, eine junge Künstlerin aus der Schweiz. Und von ihr habe ich jetzt einen kurzen Eindruck mal mitgebracht.
Ich will, dass dieses Land bunt bleibt und laut bleibt und farbenfroh bleibt. Lasst uns schauen, dass wir das hinkriegen, Mann.
Ja, soweit von Paula Della Corte. Die weiteren Namen waren Sebastian Krumbiegel, die Band Provinz, die Band Juli. Grundsätzlich würde ich sagen, ich fand es erfrischend unpeinlich. Ich fand, es war ein interessantes Booking und ein sehr gemischtes Publikum. Viele Jugendliche, ältere Leute, alles dazwischen. Das war eigentlich wirklich ein interessanter Nachmittag.
Also ein Tag, von dem eher Energie und Demokratie Willen ausgehen, als die Befürchtungen vor dem, was da kommen könnte, ja?
Ja, das ist in den letzten Tagen dieses Wahlkampfs in Sachsen-Anhalt, habe ich das Gefühl, wirklich so ein Wechselbad der Gefühle. Heute ging es nochmal, das ist so, ist es dann auf der Bühne formuliert worden, relativ zu Beginn des Demokratiefestivals, dass man den Willen hat, sich jetzt nicht nur gegen Rechtsextremismus zur Wehr zu setzen, sondern auch die Demokratie mit Leben zu füllen, mit Kulturaktionen, auch an vielen kleineren Orten präsent zu sein. Dann gab es verschiedene Impulse. Luisa Neubauer, Klimaaktivistin, die sich aber heute politisch geäußert hat, die gesagt hat, es wäre ein großer Fehler, wenn man jetzt diese Brandmauer aufbricht, die es gegen die AfD gibt und sich an rechte Politik annähert. Man sollte jetzt nicht Lösungsvorschläge von denjenigen übernehmen, die kein Interesse daran haben, die Demokratie, die Freiheit, die Lebensgrundlagen irgendwie zu verteidigen. Man braucht da maximale Abgrenzung. Die Publizistin Caroline Ehmke, die sich ja schon lange mit gesellschaftlicher Polarisierung beschäftigt, die hat nochmal unverhandelbare Standards betont, die immer gelten sollen, vor und nach dem Wahltag. Und sie hat dazu in ihrem kurzen Vortrag dann das Bild eines Glutkerns gewählt.
Zu einer demokratischen Öffentlichkeit gehört ein breites Spektrum an politischen Positionen. Es gehört ein breites Spektrum an religiösen oder kulturellen Unterschieden. Aber es gibt auch einen unverhandelbaren ethischen Glutkern. Das Grundgesetz, die Unantastbarkeit der menschlichen Würde, das ist und bleibt gültig.
Ja, und da hört man schon am Applaus, es war voll und die Menschen waren bei diesen Vorträgen dann auch durchaus dabei. Jakob Springfeld war noch dabei, Aktivist und Autor, der selber aus Sachsen kommt und der hat von seinen Zweifeln gesprochen, ob er nicht Ostdeutschland am Ende doch verlässt wegen der Anfeindung, wegen des politischen Klimas. Und ich glaube, das spiegelt es auch so ein bisschen, dass heute viel Entschlossenheit zu sehen war. Aber auf der anderen Seite, das haben mir Leute im Wahlkampf auch immer wieder geschildert, gibt es diese Verunsicherung, weil sie nicht wissen, wie sie sich in diesen polarisierten Debatten positionieren können. Die fühlen sich überwältigt vom Wahlkampf, weil dieses Thema im Moment einfach allgegenwärtig ist.
Es gibt ja schon lange verschiedene Bündnisse, auch gerade der Kultur gegen rechts. Konnte man heute den Eindruck gewinnen, dass es nicht nur eine starke AfD-Wählerschaft in Sachsen-Anhalt oder in Magdeburg gibt, sondern eben auch eine starke demokratiebewusste Bürgerschaft, die sich solidarisiert?
Also wenn man jetzt mal rein auf die Besucherzahlen schaut, würde ich sagen, ja, das Bündnis Sachsen-Anhalt weltoffen, zu dem knapp 270 zivilgesellschaftliche Organisationen gehören, das sind kleinere Vereine, das sind aber auch Kirchenvertreter, das sind Gewerkschaften, die dabei sind. Die haben selber von 15.000 Menschen gesprochen, die über den Tag dabei waren, sagen, es könnte sich noch auf 20.000 Menschen steigern. Die Zahlen der Polizei gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Die spricht von 10.000 Menschen, aber es ist trotzdem deutlich über den 8.000 Menschen, die erwartet wurden heute für diesen Tag. Und Die Veranstalter ziehen auch ein positives Fazit. Die sagen, es gab eine große Beteiligung und das zeigt, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind, sich aktiv für demokratische Werte und gegen Ausgrenzung einzusetzen. Und das ist schon auch so ein bisschen das Bild, was sich auch zeigt, dass es eine Zivilgesellschaft gibt in Sachsen-Anhalt, die sich organisiert, die sich auch vernetzt, die aber auf der anderen Seite auch unter Druck steht, weil 40% plus X, das ist im Moment, sind die Zustimmungswerte für die AfD. Und das sagt natürlich auch was aus über das politische und gesellschaftliche Klima, was es gibt. Und mein Eindruck von den Gesprächen, die ich mit AfD-Sympathisanten hatte, ist, dass es dort einen großen Unmut gibt, eine große Wut auf die Verhältnisse und teilweise auch von der Parteispitze dann die Aussage, die die CDU mal getroffen hat, die sich jetzt aber zu eigen machen, links ist vorbei. Also auch da gibt es Kampfansagen in diese Richtung. Mhm.
Ja, jetzt wollte ich eigentlich fragen, in welcher Atmosphäre der Wahlkampf dann an diesem Samstagabend zu Ende geht. Aber das lässt sich, wenn man dir so zuhört, wahrscheinlich auch gar nicht so eindeutig sagen, oder?
Also ich habe so das Gefühl, es gibt so drei Gemütslagen. Auf der einen Seite ist es Angst, weil sich Leute schon fragen, wie geht's eigentlich weiter mit Sachsen-Anhalt nach diesem Wahltag? Weil das, was drohen könnte, ist zum einen eine polarisierte Gesellschaft und zum anderen eine politische Hängepartie, weil die Mehrheitsfindung, eine Regierungsbildung einfach so wahnsinnig schwierig ist. Das wird also nicht Sonntagabend oder Montag dann beendet sein, sondern das kann sich noch eine Weile ziehen. Dann gibt's auf der anderen Seite eine Entschlossenheit, in diesem Bundesland präsent zu bleiben, auch in kleineren Orten präsent zu bleiben, die Kulturarbeit auch fortzusetzen. Und dann, wie gesagt, wiederum die Ansage der AfD, die ja gerade auch sehr dezidiert kulturpolitische Äußerungen in ihrem Programm hatte, ein Deutschdenken, eine Verpflichtung für Kulturschaffende zum Patriotismus zu Deutschland dann auch einzufordern. Und da sieht man natürlich schon auch, wo diese AfD in diesem Landesverband in Sachsen-Anhalt so hinsteuert.
Nadine Lindner über das große Demokratiefestival, das heute in Magdeburg mit Blick auf die morgigen Landtagswahlen stattfand. Und morgen Abend bei Fazit sprechen wir natürlich auch ausführlich über den Wahlausgang. Danke, Nadine.
Schöne Grüße nach Berlin.
Das Dresdner Staatsschauspiel hat heute Abend seine Spielzeit mit einer ganz besonderen Inszenierung eröffnet. Love, Death and Shadows. Und zwar widmet sich der Regisseur Christian Friedl den Sonetten Shakespeares. Das ist nicht nur wegen der Sonette interessant, sondern eben auch wegen Friedl selbst. Man kennt ihn als Schauspieler aus Filmen wie Das Weiße Band oder der HBO-Serie The White Lotus. Demnächst wird er auch in der letzten Staffel von Babylon Berlin zu sehen sein. Aber er hat eben auch eine lange und eine enge Beziehung zum Theater, auch als Regisseur und auch zum Staatsschauspiel Dresden. Wir haben ihn ja zu Beginn der Sendung selbst gehört. Diesen Shakespeare-Abend wollte Friedl ganz bewusst vielfältig und mit vielen Menschen inszenieren. Ensemblemitglieder und Tänzerinnen sind dabei, aber auch Mitglieder seiner Band Woods of Burnham. Und für Fazit hat unser Kritiker Vincent Koch die Premiere verfolgt. Hallo und guten Abend, Vincent.
Guten Abend nach Berlin.
Von Shakespeare sind 154 Sonette überliefert, die kann Friedl sicher nicht alle ausgewählt haben, auch wenn der Abend ja knapp 3 Stunden dauerte. Für welche hat er sich entschieden?
Ja, er hat aus diesen 154 Sonetten so 35 ungefähr herausgesucht und sie dann eben wie im Titel Love, Death and Shadows so ein bisschen thematisch sortiert. Da gibt es die klassischen Liebesgedichte. Es geht darum, eine Person anzuhimmeln, um Liebesbeweise, um die Kraft der Liebe auch explizit um die queere Liebe, aber eben auch sowas wie verpasste Chancen und Eifersucht. Und dann später auch um die Vergänglichkeit des Lebens, so ein bisschen um die Angst vor dem Tod, wie man den Tod vielleicht an sich überhaupt erstmal beschreibt. Und natürlich kommt auch das berühmte Sonett 66 vor, Kunst, das Maul gestopft vom Apparat, das so ein bisschen die Machthaber dieser Welt kritisiert.
Also das ganze Leben in seiner Fülle von Liebe über Tod bis hin zum Tod steckt da drin. Damals, als die entstanden sind, diese Sonette ist ja 400 Jahre her, da wütete die Pest in England. Friedl hat sicher einen zeitgemäßeren Kontext gewählt. Wo hat er denn seinen Schwerpunkt draufgelegt? Auf die Liebe, den Tod oder den Schatten?
Ja, es sind 3 Teile, die auch jeweils gleich lang sind, die aber jeweils eine völlig andere Ästhetik haben. Er lässt das Ganze erstmal so ein bisschen im Abstrakten. Er sagt ja auch selber, er will da einen großen Resonanzraum aufmachen und zeigt im ersten Teil so eine Art musikalisches Warm-up. Da ist eine große Gemeinschaft, es sind ja über 40 Leute oder ungefähr 40 auf der Bühne. die sind so beim Aufwärmen, die singen da miteinander, die sind füreinander da. Das ist alles sehr körperlich und gestisch gearbeitet und betont auch die Gemeinschaft. Da gibt es ganz viele verschiedene Sprachen auf der Bühne zu hören, auch Rumänisch, Englisch, Deutsch natürlich. Da kann man dann auch so diese Liebe im ersten Teil entdecken. Er zeigt dann auch die queere Liebe und durch den Abend führt als Conferencier sozusagen im schwarzen Blazer Hannelore Koch, eine über 70-jährige Schauspielerin, die dann die Szenen und Teile so ein bisschen miteinander verknüpft und bei der diese Sonette auch mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme da total gut klingen. Also da kommt total viel Lebenserfahrung raus. Und dann kommt der zweite Teil völlig unerwartet um die Ecke, der ganz anders ist und der dann so klingt. Ja, während das im ersten Teil dann auch noch so verspielt war und so sehr bunt, trubelig, kommt dann im zweiten Teil eben der Tod plötzlich auf und das ist dann angelegt als so ein großes Requiem. Alles ist sehr dunkel, sehr vernebelt und während da erst so eine Art Audienz des Königs gezeigt wird, entwickelt sich das Ganze dann zu so einer Totenmesse, bei der Kinder leblos auf Tischen herumliegen. Tänzer haben dann so Schnäbel auf, ein nackter Tänzer droht über allem mit so einem riesigen, anmutigen Hirschgeweih. Und dann legt das Ensemble los zu so einer großen Choreografie. Ich kann das gar nicht anders beschreiben als des Hämmerns, des Schlagens. Das ist getragen von einem lauten Basströnen. Das drückt einen wirklich in den Sitz. Das ist sehr, sehr intensiv und auch emotional und hat bei mir vor allem was erzählt über die Gewalt dieser Tage, die auch wirklich nie endet. Das wird immer lauter. Das geht bestimmt 10 Minuten. Das ist dann also die komplette Überwältigungsästhetik sozusagen.
Ja, und kaum zu glauben, wenn man bedenkt, dass diese Sonette ja erstmal Gedichte sind, also so ein Einer- oder Zweier-Ding. Da hat er also nicht nur Vielfalt walten lassen, was Menschen, Hautfarben und vielleicht auch Liebe betrifft, sondern auch was Bühnenformate betrifft und Stimmungen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt Live-Musik, die ist vor allem viel klassischer Pop, hat manchmal auch Anklänge von Opernmusik. Es gibt dann aber auch immer wieder Hörspiel-Sounds, so Vogelzwitschen, Donnerkrollen und Türen quietschen. Und dann kommen eben in diese riesigen Tableaus, würde ich es mal nennen, aus Video, aus Licht, wo man auch wirklich dem Lichtdesigner Johannes Zink einmal danken muss, kommen dann immer Tänzer dazu, die lassen dann ihre Körper sprechen und destillieren aus diesen Soletten das Sinnliche heraus. Im letzten Teil, das ist dann eine große Hommage an Robert Wilson, da nimmt das dann manchmal noch eine ganz andere Form an.
Ja, Robert Wilson, das hat er ja auch, Friedel, in Rang 1 in unserer Sendung Rang 1 erzählt, dass Robert Wilson sehr wichtig für sein Schaffen ist, ein wichtiger Künstler, mit dem er ja auch bis zu seinem Tod noch gearbeitet hat. Das ist sozusagen auch etwas, was dann nochmal einen richtigen Platz eingeräumt bekommt, ja?
Ja, genau. Also die letzte Teil ist wirklich eine große Verbeugung vor Robert Wilson. Da inszeniert Friedel so Tableaus, die in einem barocken Palast spielen, wo wir auch dieses sehr spezielle, überformte, artifizielle haben, diese strenge Ästhetik, wo die Figuren so nach Geräuschen arbeiten und sich so ganz ruckhaft bewegen. Und das ist dann aber verschnitten mit klassischem Ballett. Also er versucht da auch so ein bisschen was Eigenes. Es ist aber im Großen und Ganzen dann schon eher eine Annäherung an seine Ästhetik und als solche eben auch zu verstehen.
Vincent, das hört sich nach einem wahnsinnig vollen, dichten Abend an dem wahnsinnig viel Verschiedenes passiert. Geht es denn auf in diesem Zusammenpacken von unterschiedlichsten Inspirationen?
Also ich sehe da auf jeden Fall einen starken Willen, etwas Gemeinschaftliches zu schaffen, mit vielen Menschen etwas zu versuchen und auch eben auf die Gemeinschaft und dann die Kraft der Gemeinschaft zu setzen. Ich fand den zweiten Teil, wie gesagt, besonders stark, aber mein Problem ist so ein bisschen, dass diese Teile nicht so richtig zusammenkommen. Also der erste Teil, der schrammt dann manchmal haarscharf am Kitsch vorbei, der zweite ist dann so bombastisch und der dritte ist eben sehr klassisch, artifiziell, wie man das von Robert Wilson kennt. Mir fehlt dann bei allem so ein bisschen die Dringlichkeit. Also das ist dann schon auch eine Nummernrevue mit relativ erwartbaren Zutaten, auch wenn das eben so bombastisch und groß daherkommt. Und mir hat manchmal so ein bisschen die tiefschürfende Auseinandersetzung mit diesen Sonetten ein bisschen gefehlt. Aber die Leute hat es von den Stühlen gerissen. Also in Dresden liebt man Christian Friedel. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch oft für ausverkauftes Haus sorgen.
Vincent Koch war am Staatsschauspiel Dresden bei Love, Death and Shadows, einem Abend mit Shakespeare-Sonetten, inszeniert von Christian Friedl. Und die nächste Vorstellung, die ist morgen. Tschernowitz in der Westukraine, eine Stadt, die reich an Geschichte ist, früher Teil der Habsburger Monarchie und sehr jüdisch geprägt war. Rose Ausländer kam von dort, ebenso wie Paul Celan und viele andere Lyriker. Und an diese Tradition knüpft auch das Meridian Lyrik Festival an, das in diesem Jahr zum 17. Mal stattfindet. Lyrik erlebt wegen des Kriegs in der Ukraine gerade so etwas wie Hochkonjunktur. Und Tschernowitz ist ja auch zu einem Zufluchtsort für Kriegsflüchtlinge aus den umkämpften Regionen in der Ukraine geworden. Dort ist meine Kollegin aus der Literaturredaktion unterwegs, Stefanie von Oppen. Stefanie, wie erlebst du denn diese Stadt?
Tschernowitz kommt mir extrem friedlich vor und ich glaube, es ist auch wirklich ein Zufluchtsort für viele Ukrainer. Also tatsächlich sind viele aus dem Osten hierher geflüchtet und die, mit denen ich so gesprochen habe, sagen, ja, in Tschernowitz sein ist wie Urlaub. Es ist auch eine sehr lebendige und sehr junge Stadt, also auffallend viele junge Menschen trifft man hier an. Zugleich gibt es natürlich schon Hinweise, die an den Krieg erinnern. Also zum Beispiel sehe ich in Schulen Schutzmaßnahmen vor Kellerfenstern. Da vermute ich, sind dann die Shelter für die Schüler. Auch bei uns im Hotel gibt es ein Shelter. Und was ich auch für junge Leute vor allem problematisch sicher finde, dass es eine ziemlich strenge Sperrstunde gibt.
Dieses Lyrikfestival, das Meridian Lyrikfestival, läuft seit gestern. Ist das mehr so ein Heimspiel für die meisten Lyriker oder sind da auch internationale Gäste?
Tatsächlich sind auch Lyriker da aus Österreich, aus Deutschland und aus der Schweiz, aber es sind schon vorwiegend Ukrainer dabei und zwar auch sehr prominente, Juri Antruchowitsch, der ist auch oft bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur, oder natürlich Sergei Schadan wird morgen auftreten. Und erwähnen muss ich aber auch noch die Kulturmanagerin Evgenia Lopata, die das Ganze seit 17 Jahren auf die Beine stellt. Die spielt hier wirklich eine ganz zentrale Rolle und was eben auch interessant ist, sie veranstaltet nicht nur in Tschernowitz dieses Meridian-Festival, sondern auch in drei anderen Städten in der Ukraine, und zwar in Odessa, in Saporizhia und in Kharkiv. Und auch diese Festivals spielen eine ganz wichtige Rolle.
Lyrik ist bei uns eher eine Sparte für Fans, kann man sagen. Die Auflagen von Lyrikbänden, die sind niedrig. Wie sieht denn das beim Festival in Tschernowitz aus? Ist das gut besucht?
Ja, es ist wirklich erstaunlich gut besucht. Also gestern fanden die Veranstaltungen im sogenannten Paul-Celan-Haus statt. Das sind eher nicht so viele Plätze, das sind so 50 Plätze, aber die waren alle besetzt und auch von vielen jungen Menschen. Also mir haben auch verschiedene junge Leute erzählt, dass Lyrik in diesen Kriegszeiten eine wirklich große Rolle spielt, weil man die einfach so schnell und so ekstatisch quasi produzieren und raushauen kann. Und es gibt hier unter den Lyrikern richtige Stars. Ja, also da werden Unterschriften gesammelt von denen und die Leute kommen dahin in Massen tatsächlich. Und auch hier ist es eben so, dass diese Lyriker einen ganz, ganz großen Zulauf haben und auch Lyrik viel gelesen wird. Und die Bücher am Bücherstand fanden auch einen reißenden Absatz.
Also ein richtiger Hype um die Lyrik. Inhaltlich spielt der Krieg vermutlich eine große Rolle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der bleibt nirgendwo außen vor. Ich möchte an dieser Stelle Arthur Drohn nennen. Und da waren tatsächlich fast 300 Menschen gekommen. Die Veranstaltung wurde dann heute am Samstag vom Paul-Celan-Haus, das etwas kleiner ist, in ein großes Kulturzentrum am anderen Ende der Stadt verlegt. Und da trat dann der Autor Arthur Drohn auf, der offensichtlich ganz viele Fans unter den gerade jungen Ukrainern hat. Und der ist seit 3 Jahren im Krieg und er schreibt autofiktionale Lyrik und Kurzgeschichten, aus denen er zum Teil vorgelesen hat. Und das waren wirklich unglaublich eindrucksvolle Geschichten von seinen Erfahrungen an der Front. Und besonders beeindruckt hat mich die Geschichte, wie er mit ein paar anderen Kameraden in ein leerstehendes Haus eindringt und da zurückgelassene Rucksäcke von Russen findet. Und in einem der Rucksäcke findet er ein Buch und wundert sich darüber, wie ein Russe mit einem Buch von einem relativ bekannten Autor, für Ukrainer relativ bekannten Autor, unterwegs sein kann, um gleichzeitig Menschen zu töten. Und das war eines von vielen Beispielen dafür, wie nah diese Literatur dran ist an diesem Krieg. Und das hat er in diesem Falle in Kurzgeschichten verfasst. Aber er hat eben auch viel Lyrik, also eigentlich hat er mit Lyrik angefangen. Und man muss dazu sagen, Arthur Drohn ist ein sehr, sehr junger Autor. Der ist jetzt 28 und hat schon 3 Bücher herausgegeben, von denen allerdings bisher noch keins ins Deutsche übersetzt ist. Und das dritte ist jetzt gerade am Entstehen. Also daraus wird dann sozusagen eine Trilogie, das erste ein Gedicht, Gedichtband, das zweite ein autofiktionaler Essay-Bericht und das dritte wird ein Roman sein.
Auf dem Programm stand heute ja auch Oksana Sabuschko. Die hat in den 90er Jahren bei uns ja auch Kultstatus erreicht. Mit ihrem Buch Feldstudien über ukrainischen Sex trat die auch mit Lyrik auf?
Tatsächlich nein. Diesmal ging es nicht um Lyrik. Das war aber interessant, ein interessanter Bogen eigentlich. Arthur Drohn, der wirklich sehr junge und gerade aufstrebende Autor und dann diese Grand Dame sozusagen der ukrainischen Literatur. Es ging vor allem in dem Gespräch, was mit ihr geführt wurde, nochmal um die Feldstudien über ukrainischen Sex. Die haben nämlich jetzt 30-jähriges Jubiläum, die sind 1996 rausgekommen. Und sie hat im Prinzip nochmal nachgewiesen, dass das das erste ukrainische Buch war, das weltweit einen sehr großen kommerziellen Erfolg hatte. Und für viele Ukrainer und auch für sie, also das es war auch gar nicht unbedingt eitel, sondern das stimmt, war das sozusagen der Anfang von einer eigenständigen ukrainischen Literatur. Und sie hat eben in diesem Gespräch auch nochmal eine Lanze gebrochen für eben diese eigenständige ukrainische Literatur, die von den Russen versucht wird zu zerstören. Sie hat erwähnt, dass es inzwischen 10 Millionen Bücher gibt, die einfach in diesem Krieg zerstört worden sind, in Gestalt von Bibliotheken, die zerstört wurden, in Gestalt von Druckereien, von großen Verlagen, die angegriffen wurden. Und sie hat eben nochmal dazu aufgerufen, dass die Ukrainer sich nicht davon irritieren und nicht davon, ja, dass die Ukrainer trotzdem stark bleiben sollen und sich nicht davon einschüchtern lassen sollen. Und da hat sie auch ganz viel Applaus bekommen für diese Aussagen. Und am Schluss sagte sie dann tatsächlich auch nochmal, es lebe die ukrainische Armee, die nicht nur dieses Land, sondern eben vor allem auch die Literatur in ihren Augen verteidigt. Die Literatur auch als Synonym für Kultur in der Ukraine.
Wir haben ja berichtet auch über diese Zerstörung von Büchern, von Bibliotheken und Buchlagern. Stefanie, eine Veranstaltung dieses Festival, die natürlich, man kann sich eigentlich auch nicht anders vorstellen, hochpolitisch ist, oder?
Auf jeden Fall. Es ist ein hochpolitisches Festival und morgen wird dann auch Sergei Schadan auftreten. Juri Antropowitsch ist auch morgen mit einem neuen Buch am Start. Und was auch sehr eindrucksvoll ist, das habe ich gerade gelesen, ein Buch von Artem Tschech, auch ein Schriftsteller, der an der Front gedient hat und immer noch dient, der eben auch das erscheint am 2. Oktober, ein Buch, in dem er sehr aufrichtig über seine Erlebnisse schreibt und auch seine vielen Ängste, die er als Mann an der Front hat und über die Kameradschaft auf der einen Seite, aber eben über den Krieg als absolute Hölle und vor allem auch seine Perspektive als Vater von einem Sohn, den er eben schmerzlich vermisst. Und das war tatsächlich, um da nochmal einen Bogen zurück zu Arthur Drohn zu schlagen, war sehr interessant, weil der davon sprach, dass er selber noch gar keine Erfahrung damit hat, dass man eben sich nach seinem Sohn sehnt, wenn man an der Front ist, dass er nur selber Sohn von einem Vater ist. Und das muss man sich eben immer wieder vor Augen führen, dass jeder Mann, der da an der Front ist, auch eine Familie hat.
Stefanie von Oppen aus dem ukrainischen Tschernowitz, wo gerade das internationale Meridian-Lyrik-Festival stattfindet. In diesen Zeiten, in denen, wie wir gehört haben, Lyrik in der Ukraine ganz wichtig geworden ist als Ausdrucksmittel. Vielen Dank, Stefanie.
Ja, sehr gerne.
Annemiel Bauer war eine der eigensinnigsten Malerinnen der DDR, studierte zunächst angewandte Kunst, war Spielzeuggestalterin und wurde dann freie Künstlerin. Ihr Werk ist umfangreich und vielschichtig. Im Nachlass der Tochter befinden sich 16.000 Arbeiten. Ja, und doch blieb Annemiel Bauer in der Kunstwelt lange übersehen. Jetzt widmet ihr das Museum Minsk in Potsdam eine erste große Retrospektive, 37 Jahre nach dem Tod von Annemiel Bauer, denn die Künstlerin, die starb kurz vor dem Mauerfall mit gerade mal 50 Jahren an Krebs. Für Fazit war in dieser Ausstellung Hilka Dirks. Hallo Hilka.
Hallo, guten Abend.
Hilka, der Name Annemiel Bauer dürfte den meisten Menschen wirklich unbekannt sein. Wer war denn diese Frau?
Ja, Annemiel Bauer kann jetzt so im Rückblick betrachtet wahrscheinlich als eine der radikalsten und auch, du hast es ja schon gesagt, produktivsten Künstlerinnen und ja auch Malerin der DDR betrachtet werden. Sie hat eben diesen riesen Werkkörper geschaffen, trat nach ihrem Diplom in den Verband der Bildenden Künste der DDR ein, also in den VBK, die offizielle Künstlervereinigung, und begann als Künstlerin zu arbeiten. Sie hatte jedoch trotzdem kaum institutionelle Anerkennung zu Lebzeiten, kaum Ausstellungen, keine große Öffentlichkeit Und das lag aber auch daran, dass sie in den 80er Jahren zeitweise ausgeschlossen wurde aus diesem Verband und das kam de facto einem Ausstellungsverbot gleich.
Das heißt, sie war radikal, ja?
Sie war durchaus radikal, sie war auf jeden Fall sehr politisch, beschäftigte sich mit Frauenthemen, mit Umweltthemen, mit Gleichberechtigung, aber auch mit den Lebensumständen in der DDR. Sie arbeitete zum Beispiel in den 60ern in einem Ladenraum in der Lüchener Straße im Prenzlauer Berg und da malte sie eigentlich schon so eins ihrer wichtigsten Schlüsselwerke, was leider nicht in der Ausstellung zu sehen ist. Das nennt sich die Madonna vom Prenzlauer Berg, die ist tatsächlich sehr bekannt und darauf sieht man eine Mutter, die ein Embryo quasi im Bauch hat. Das Kleid der Mutter ist so ein Paradiesgarten und im Hintergrund sieht man so eine beengte Stadt und ja, das gilt so ein bisschen als Symbol eigentlich zu allem, was danach kommt und viele Werke aus dieser Phase, auch aus dieser Wohnung im Prenzlauer Berg, sieht man eben auch in der Ausstellung.
Was kann man denn im Minsk-Potsdam sehen?
Man kann fast 150 Arbeiten von ihr sehen. Zeichnungen, viele, viele Gemälde, interessanterweise auf total unterschiedlichen Materialien. Also sie hat eben nicht nur klassisch auf Leinwand gemalt, sondern wirklich fast in so einer Disrespektierlichkeit mit dem Material, aber dabei das Werk total ernst genommen, hat sie auf Liegestühle gemalt, auf Schranktüren, auf Spiegel, auf sogar einen Toilettendeckel. Es gibt einen Bollerwagen, den sie für ihre Tochter bemalt hat, da sicherlich auch nochmal der Verweis auf dieses Spielzeugstudium vorher. Also man sieht diese Objekte, man sieht die Arbeiten. Es gibt sehr viele Querverweise. Es gibt zum Beispiel ein großes Werk von ihr, ein Klappaltar-mäßig anmutendes Triptychon, was normalerweise tatsächlich als Dauerleihgabe im Bundestag hängt.
Aha.
Das ist eine wahnsinnig schöne, fast so eine wimmelbildartige Stadtmalerei von Berlin, die erinnert auch irgendwie fast so ein bisschen an vielleicht Gustav Klimt oder auch irgendwie die Farben von dem Marc Chagall, aber gleichzeitig gibt es da so wie neusachliche, überzogene Elemente, das kann man stundenlang angucken, da gibt es feuerspeiende Drachen und glückliche Menschen und Autos und Seen und alles Mögliche. Und auch sonst denkt man natürlich irgendwie oft an, vielleicht auch tatsächlich an Leute wie George Gross oder andere, deren Arbeiten sie sicherlich kannte. Und man hat auch so ein paar Zitate von ihr da. Da gibt es zum Beispiel, und da erkennt man dann auch gleich das Politische oder das Feministische, eine Zeichnung, die nennt sich Frühstück mit drei Hornochsen. Und darauf sieht man drei dicke, nackte Männer und im Hintergrund drei Kühe. Ich glaube, die Kühe sind wahrscheinlich nicht gemeint. Oder es gibt eine Malerei, da sieht man eine nackte Frau mit fünf Söhnen. Und die heißt Frau mit Kastrationsneid, fünf Söhne selbst geboren.
Okay, also durchaus widerständig und feministisch dieses Werk. Ich glaube, ihre Tochter spricht da ja auch davon.
Genau, ihre Tochter spricht davon und sicherlich war dieser Feminismus auch einer der Gründe, warum sie eben nicht gesehen wurde oder nicht gezeigt wurde. Sie hat in den 80er Jahren einen Brief geschrieben, eben an den VBK-Vorsitzenden damaligen Willi Sitte, in dem forderte sie Reisefreiheit für alle. Sie forderte aber auch zum Beispiel die Abschaffung des Wehrdienstes für Frauen und Solidarität mit Bärbel Bohley, die sie auch zeichnete. Nichts davon wurde umgesetzt, dafür wurde sie aber beobachtet und es wurden auch tatsächlich Zersetzungsmaßnahmen eingeleitet. Dazu habe ich auch mit der Kuratorin Marie Gabolet gesprochen.
Es gab Räumungsklagen, es gab Einbrüche. Sie hat sich halt mehr und mehr auch von diesem ganzen Verband abgewandt. Und eine Zeit lang war sie sehr für sich, wurde überwacht. Das heißt, sie hat sich ständig beobachtet gefühlt. Und das hatte schon eine ziemliche Auswirkung auch auf ihr Leben und ihr Werk.
Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, wie sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat? Also wurde sie von der Stasi verfolgt?
Genau, sie wurde von der Stasi verfolgt, hatte auch eine Akte. Es gab zum Beispiel fingierte Einbrüche in dem Haus, in dem sie gelebt hat in Brandenburg, wo sie irgendwann mit ihrer Tochter hinzog und ja, wurde dort einfach mit möglichst vielen Dingen drangsaliert, um ihr das Leben schwer zu machen.
Das ist wahrscheinlich auch das Haus, in dem sich dieses Werk jetzt immer noch befindet. Es gibt diese Tochter Amrei, die sich kümmert und die, glaube ich, auch involviert war jetzt in dieser Ausstellung in Minsk. Wie erklärst du dir, Hilka, dass diese Anerkennung für Annemiel Bauer, sie scheint ja dann doch irgendwie auch ein starkes Werk hinterlassen zu haben, so spät kommt, also Jahrzehnte nach ihrem Tod und Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer?
Ich glaube, nach der Wende wurden erstmal natürlich die Künstler gezeigt, die man schon kannte aus der DDR. Vielleicht nicht unbedingt die Staatskünstler, aber die Grenzgänger, die irgendwie lauter waren und Erfolg hatten. Und das war sie ja nun nicht, weil sie ja eben ja, unsichtbar gemacht wurde, vielleicht auch teilweise systemisch. Und sie war nun als Frau, als alleinerziehende Frau, auch als schwerhörige alleinerziehende Frau sicherlich betroffen von diversen strukturellen Diskriminierungserfahrungen. Und wenn jemand unbekannt ist, dann ist es natürlich schwer, ihn zu entdecken. Und ich denke, das hat einfach sehr lange gedauert. Ohne Amrei Bauer wäre diese Ausstellung sicherlich nicht zutage gekommen, die sich seit 30 Jahren oder mehr als 30 Jahren wirklich unermüdlich für dieses Werk der Mutter einsetzt und es auch zusammenhält. Und wir haben uns auch ein bisschen darüber unterhalten, warum das denn eigentlich so ist, dass eben die Mutter erst jetzt gezeigt wird.
Die letzten 30 Jahre hat man, wenn man DDR ausgestellt hat, hat man nur die Staatskünstler ausgestellt, die eben schon in den Archiven gesammelt wurden, die privilegiert waren, die Geld hatten, die noch lebten, die Männer waren und alles andere fällt unter den Tisch. Und das ist ein Phänomen, das macht mich genauso wütend wie meine Mutter und jeder Ausgegrenzte, der diese Bilder sieht. Und deswegen springt auch der Funke so über.
Der Funke springt über, auch in der Ausstellung, Hilka?
Ja, der Funke springt über, der Funke springt aber... Und das ist wirklich das Tolle und das ist auch das Wichtige, finde ich. Nicht nur über, weil man auch heutzutage leicht sagen kann, ja, das sind immer noch tolle politische Themen, die sind immer noch aktuell, sondern der Funke springt auch wirklich ästhetisch über. Es ist wirklich, es sind wahnsinnig auch einfach schöne Malereien. Es macht große Freude, die lange anzugucken, wie sie die Farbenschichte, diesen mutigen Gestus, dieser ungewohnte Materialumgang. Und das alleine das ist wirklich toll zu sehen.
Also es klingt so, als ob es höchste Zeit wird, dass diese Malerin entdeckt wird.
Ja.
Hilka Dirks war bei der Ausstellung im Minsk-Potsdam über die bislang recht unbekannte Malerin Annemiel Bauer. Vielen Dank.
Danke.
Das Belgrader Internationale Theaterfestival BITEF, das gehört zu den bedeutendsten und größten Europas, hat eine lange Tradition, die weit in die Zeiten des kommunistischen Jugoslawien zurückreicht. Selbst im Krieg in den 1990er Jahren wurde es konsequent veranstaltet, aber zum ersten Mal im vergangenen Jahr nicht. Da hatten sich die Festivalmacher mit der autoritären Regierung von Präsident Alexander Vučić angelegt. Und jetzt scheint das Festival mehr oder weniger von Regierungsfunktionären übernommen worden zu sein. Das berichtet der Südosteuropa-Korrespondent Oliver Schosch.
Der Auslöser von allem war eine Rede auf dem BITEF-Festival Ende September 2024. Das war noch einen guten Monat vor dem Einsturz des Bahnhofsvordachs von Novi Sad mit 16 Toten und der großen Protestwelle in Serbien. Im September 2024 gab es Demonstrationen gegen eine geplante Lithiummine in Westserbien im Jadartal, einer Gegend mit einer intakten Landwirtschaft und großen Wasserreservoirs. Das Projekt wurde beim 58. BITEF-Festival in der serbischen Hauptstadt Belgrad aufgegriffen. In der Eröffnungsrede des damaligen Festivals Stargasts des Schweizer Theaterregisseurs und Intendanten der Wiener Festwochen Milo Rau. Als ich heute Morgen in Serbien angekommen bin, habe ich gehört, dass im vergangenen Sommer noch jemand mit einem Volkswagen nach Serbien gekommen ist. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Er kam, um für den Abbau von Lithium zu werben, für die deutsche Elektroautoindustrie. Und er forderte die Serben auf, sich für Europa zu opfern, für die sogenannte nachhaltige Wirtschaft. Europa bedeutet natürlich Volkswagen. 20.000 Familien zu vertreiben und den fruchtbarsten Boden für die kommenden Generationen zu vergiften, ja, das ist nachhaltig. Nachhaltig tödlich.
Yes, that is sustainable. Sustainably deadly.
Der serbischen Regierung war das offenbar zu viel Kritik an einem ihrer größten Wirtschaftsvorhaben. Milo Rau sagt heute, dass er damals nicht ahnen konnte, dass das gesamte Festival massiv unter Druck geraten würde wegen seiner Rede.
Ich erinnere mich, dass der deutsche Botschafter dann diese Eröffnung verlassen hat als Protest. Aber sonst ist eigentlich nichts passiert. Und auch die ersten Tage danach, es wurde darüber berichtet, aber es gab eigentlich keine direkte politische Reaktion. Und dann begann tatsächlich diese Kettenreaktion.
Jelena Knežević war 16 Jahre lang geschäftsführende Direktorin des BITEF-Festivals bis zum Jahr 2024. Doch mit dem neuen regierungstreuen Organisationsteam will sie nicht mehr zusammenarbeiten. Sie erzählt, wie nach der Rede von Milo Rau Druck auf das Theaterfestival ausgeübt wurde. Es folgte ein Telefonanruf. Der damalige BITEF-Direktor Miloš Latinović und der künstlerische Direktor Nikita Milivojević wurden aufgefordert, vor die Medien zu treten und sich von der Rede von Milo Rau zu distanzieren. Natürlich haben sie sich geweigert und dann wurden die staatlichen Zuschüsse für das Theaterfestival gekürzt und das auslaufende Mandat des künstlerischen Direktors wurde durch das Belgrader Stadtparlament nicht mehr verlängert. Und es wurde auch ein neuer Vorstand bestimmt. Und da hat man von Anfang an gemerkt, dass das nicht in die richtige Richtung gehen wird. Der neue Vorstand erklärte Milo Rau zur Persona non grata auf dem Bieter-Festival. Der ursprüngliche Plan, ihn im Jahr 2025 noch einmal einzuladen, wurde gecancelt. Das kam an die Öffentlichkeit. Es gab einen offenen Brief, dass das Festival zensiert wird. Die nationale und die internationale Theaterszene zeigte sich solidarisch. Sie boykottierte das BITEF 2025 und die Organisatoren traten zurück. Das Festival fand nicht statt. Stattdessen gab es eine Guerilla-Version des Festivals unter dem Titel Ne BITEF. Nicht BITEF. Das Ne BITEF fand in der Uni Belgrad statt, an der Fakultät für Dramakünste und in drei alternativen Kulturzentren. Mit einem großen Teil der BITEF-Organisatoren und Milo Rau war auch mit dabei.
Also als Guerilla-BITEF in einer besetzten Universität, das wurde dann zu einem riesigen nationalen Event tatsächlich. Um die Kultur- und Kunstszene zum Schweigen zu bringen, einzuschüchtern, das lässt die Studentenbewegung, das lässt die Zivilgesellschaft einfach nicht mit sich machen.
Nun warten viele darauf, dass es zu einer Neuauflage des Guerilla-Festivals Ne BITEF kommt. Das BITEF-Festival soll in diesem Jahr auch wieder stattfinden, vom 14. September bis zum 20. September, mit dem neuen Cheforganisator Spasoje Milovanovic, dem ehemaligen Intendanten des Nationaltheaters in der südserbischen Stadt Niš. Er wird von Kritikern als regierungstreuer Theaterfunktionär bezeichnet. Auf einer Pressekonferenz im Juni hat er noch von einem bunten internationalen Programm gesprochen. Es kommen Aufführungen aus Argentinien, Libanon, Slowenien, Montenegro, Portugal, Italien und natürlich Serbien. Das sind die 7 Aufführungen. Doch schon kurze Zeit später hagelte es Absagen, unter anderem vom Teatro Praga aus Portugal, von der Theatergruppe Motus aus Italien und vom slowenischen Nationaltheater Nova Gorica. Das deutsch-britische Theaterkollektiv Gobsquad aus Berlin hatte sich schon deutlich früher vom BITEF zurückgezogen. Es wird interessant zu beobachten sein, wer überhaupt noch beim BITEF-Festival auftreten wird und ob BITEF als regierungskonformes Festival funktionieren wird oder nicht.
Oliver Schosch über die politische Einflussnahme des Theaterfestivals BITEF in Belgrad. Am 14. September beginnt es, aber unter anderem Vorzeichen als früher, wie wir gehört haben. Wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau, wie immer samstags mit dem Wochenrückblick, heute von Florian Werner.
Sehr deutliche Berlinale Vibes. Die hat Philipp Bovermann von der Süddeutschen Zeitung verspürt. Allerdings nicht in Berlin, sondern in Venedig. Dort wurden am Mittwoch die 83. Internationalen Filmfestspiele eröffnet und ein Trend, der schon bei der Berlinale zu beobachten war, setzt sich fort. Große Hollywood-Produktionen sind eher nicht zu bestaunen, die Stars machen sich rar. Dass die Studios nun auch um Venedig einen Bogen machen, weckt schon stärkere Berlinalisierungsbefürchtungen, so Bovermann. Der Grund? Zuletzt redete dort, also auf der Berlinale, vor lauter politischem Bekenntniszwang kaum noch jemand über die Filme. Was immerhin der Sinn eines Filmfestivals ist, aus der Sicht der Filmfirmen jedenfalls. Sie stecken erhebliche Summen in einen Festivalauftritt mit Weißwein und weichen Betten für alle Beteiligten. Und dann werden ihre Stars auf der Pressekonferenz gefragt, wie sie es mit Gaza und Israel halten. Dann bucht man halt lieber ein schönes Kino in New York und lädt geneigte Influencer-Superfans ein. Ein Film, der vermutlich wenige Influencer-Superfans, diese vielleicht aber auch gar nicht nötig hat, ist Vaterland von Pavel Pawlikowski. Hans Zischler spielt darin Thomas Mann, Sandra Hüller seine Tochter Erika bei ihrem ersten Deutschlandbesuch nach dem Krieg im Jahre 1949. Ein Meisterwerk, urteilt Adam Sobuczynski in der Zeit und erklärt, dieser Film zeigt Trümmerlandschaften in den Städten, in den Seelen, selbst in den Landschaften. Hoffnungsvolles, Versöhnliches, Schönes offenbart sich nur in der Liebe zwischen Vater und Tochter, im einvernehmlich stillen Erkennen, einem Desaster beizuwohnen. Auch Jan Küveler von der Welt zeigt sich begeistert. Das Ensemble läuft zu Höchstleistungen auf, findet er und fragt sogleich den Regisseur, Warum sehen deutsche Schauspieler bei ihnen plötzlich so überzeugend nach großem Kino aus? Pawlikowski erklärt, ein Film darf bei mir niemals nach Abarbeitung eines Skripts klingen. Natürlich gibt es ein Drehbuch und das Gute darin muss halten, aber das Drehbuch ist nur Munition. Das eigentliche Drehbuch ist das, was ihm hier und jetzt vor der Kamera passiert. Apropos hier und jetzt. Ein weiteres großes Thema in den Feuilletons war natürlich der Ausblick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. In der Taz analysiert Rieke van Kleef das Wahlprogramm der AfD und meint, der Kulturkampf, den die Partei dort anzettle, habe Modellcharakter. Ganz unverhohlen präsentiert das Wahlprogramm ein Staats- und Kulturverständnis aus dem Playbook von Viktor Orban, schreibt sie. In Ungarn hat dessen Fidesz-Partei in den vergangenen 15 Jahren vorgemacht, wie man kulturelle Deutungsmacht über Förderkriterien, Postenbesetzungen und stille Einschüchterung gewinnt. Die AfD liefert dafür jetzt eine deutsche Blaupause, mit ausdrücklichem Anspruch, sie von Sachsen-Anhalt auf das gesamte Bundesgebiet zu übertragen. Ihre Blattkollegin Lotte Laloire begibt sich derweil auf die Straßen von Magdeburg und befragt die dortigen Wählerinnen und Wähler. Ich werde AfD wählen, erklärt eine Frau. Dass die AfD die Demokratie abbauen könnte, kommentiert sie nur mit: Jeder hat seinen Makel. Sonja Zekri von der SZ war ebenfalls in Magdeburg und hat mit dem Direktor der dortigen Landeszentrale für politische Bildung gesprochen. Die AfD fordert deren Auflösung. Der Direktor gibt sich dennoch behutsam optimistisch. Er geht davon aus, dass die AfD die stärkste Partei wird, aber dass es dann womöglich eine demokratische Minderheitsregierung gibt, kurz, dass die Demokratie in Sachsen-Anhalt noch mal knapp am autokratischen Abgrund vorbeischlittert. Zekri bewundert diesen Optimismus, fragt sich aber auch, ob es nicht klug, sinnvoll, ja überlebensnotwendig gewesen wäre, die didaktischen, logistischen, digitalen Kräfte zu bündeln. Vielleicht, wer weiß, saisonal im Dutzend einzustellen. Denn wenn es je dringenden Bedarf an politischer Bildung gegeben hat, dann jetzt. Die Schriftstellerin Christine Koschmider, die in Sachsen-Anhalt lebt, teilt die Einschätzung, dass allfällige politische Rettungsaktionen jetzt zu spät kommen. Im Interview mit dem Tagesspiegel erklärt sie, etwa seit Ende letzten Jahres höre ich immer häufiger, oh Gott, was können wir denn jetzt noch tun? Jetzt? Nichts mehr. So viele Bushaltestellen und Busverbindungen und Wohnungen könnt ihr gar nicht mehr bauen. So viele Mieten könnt ihr gar nicht mehr senken und so viele politische Erfolge könnt ihr in der verbleibenden Zeit gar nicht mehr sichtbar machen. Was jetzt dran ist, uns auf die Zeit danach vorzubereiten. Eine Frau, die eindeutig ihrer Zeit voraus war, allerdings im positiven Sinn, war die Feministin Gloria Steinem, die am Mittwoch im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Sie habe den Feminismus der zweiten Welle neu definiert, schreibt Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und erklärt, ihre Forderungen waren damals radikal, sind es im Grunde heute noch. Gleicher Zugang zu politischer Macht, gleiche Bezahlung, Beteiligung von Männern an Haushalt und Kindererziehung, Selbstbestimmung über den eigenen Körper, Schutz vor Gewalt von Männern. Aber, so schließt Steffens, und mit diesem hoffnungsvollen Satz wollen auch wir diesen feuilletonistischen Wochenrückblick beenden, Gloria Steinems wichtigstes Vermächtnis liegt nicht in einer einzelnen Forderung, sondern in der Veränderung der politischen Vorstellungskraft.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.